Schloss Domino Podcast.
Das ist der Podcast Schloss Domino. Wir freuen uns am Schloss Rapperswil und auf die Eröffnung 2024. Bis dorthin reden wir mit Menschen, die eine besondere Beziehung zum Schloss haben. Ich bin Daniela Huwiler und ich freue mich, dass du, dass Sie bei diesem Schloss-Podcast dabei sind. Und heute gibt es viel Geschichte rund um das Schloss Rapperswil. Ich treffe den Historiker Basil Vollenweider, der sich nicht nur geschichtlich stark mit dem Schloss auseinandergesetzt hat, sondern quasi drinnen aufgewachsen ist. Er räumt auf mit gängigen Meinungen. Zum Beispiel, dass die Schweiz sich mit den Eidgenossen vor den Habsburger gerettet hat. Die Geschichte aus Rapperswil läuft gerade anders herum. Und er zeigt, dass Rapperswil ohne Schloss nichts wäre. Er beleuchtet Mord und Totschlag rund ums Schloss und er erzählt, wer wirklich das Schloss vor dem Niedergang bewahrt hat. Tauche ein in die spannende Geschichte rund ums Schloss, ein leuchtendes Mosaiksteinchen der Schweizer Geschichte. Herzlich willkommen beim Schloss Rapperswil. Basil Vollenweider, wir haben jetzt hier extra den 9-Schlag abgewartet. Der hat für dich eine spezielle Bedeutung, das Läuten.
Ja, eine spezielle Bedeutung einerseits natürlich persönlich. Ich bin hier aufgewachsen, ich wohne eigentlich mehr oder weniger hier mein ganzes Leben schon. Und immer wenn ich das glücklich höre, ja, ist das Heimat, hörbare Heimat. Und was vielleicht die meisten nicht wissen, das Stundenglückli, also das tiefe Bäm. Das läutet seit über 600 Jahren eigentlich, weil das ist aus dem Ende 14. Jahrhundert. Wahrscheinlich aus der Zeit, als die Habsburger das Schloss in dieser Form aufgebaut haben.
Also das Glöckli ist wahrscheinlich noch von dieser Zeit?
Ja, das wird ins 14. Jahrhundert zurückdatiert. Die zwei kleineren, die die Viertelstunden, die Halbstunden anzeigen, die sind aus dem 19. Jahrhundert.
Hörbare Geschichte sozusagen?
Im Sinn, ja. Also vielleicht kommt man nicht näher an die alte Zeit an oder an die Vergangenheit wie mit dem Glöckli.
Du hast ja eine spezielle Beziehung als Historiker jetzt quasi mit dem Schloss und der Stadt. Aber gleich nochmal, wenn du jetzt da stehst und das Schloss anschauen tust, was geht dir da durch den Kopf? Was bedeutet dir das Schloss?
Ja, es ist viel mehr als nur eine berufliche Beziehung zu dem Steingebäude da auf dem Hügel oben. Schon als kleiner Bub war das eigentlich ein grosser Spielplatz für mich und meine Brüder, weil einer meiner besten Freunde, das war der Philipp Penner, das waren Schlosswirte damals in den 90er Jahren. Und da sind wir natürlich in dem Schloss sehr häufig gewesen, haben viel Zeit verbracht. Vielleicht dort noch nicht so den Zugang gehabt zum historischen an für sich, sondern das Vorratsräumen war viel spannender gewesen, weil da weiss ich noch, das war in der Zwischenetage gewesen, zwischen Küche und Keller. Und da hat es so grosse Schocken gehabt, es braucht dann zum Kochen. Und wenn man nicht reinbissen, hat man den Mund fast nicht so weit können auftun.
Also Schocke-Erinnerungen. Und es ist noch lustig, viele haben da so ein quasi so ein Spielplatz-Feeling. Ich mag mich erinnern, ehemaliger Ortsgemeindepräsident oder Matthias Mechler hat auch von dem erzählt. Also sind da viele, sind da irgendwie, glaube ich, da spielen in dem Schloss, ja?
Also viele von der Altstadt, ja. Es ist natürlich auch rund ums Schloss hat es halt auch, sagen wir, noch ein bisschen Natur, wo man kann eben spielen, vor allem mit der Allee hinten und so weiter. Aber auch in der Gasse kann man spielen und das Schloss ist halt zentral in dieser Stadt oder Altstadt Rapperswil. Und ja, da geht man auch auf oder auch auf den Steinen, da, wo wie Tiere aussehen. Da hat es kleine Verstecke, wo man sich kann verstecken kann hinter den Büschen. Und ja, das ist halt die nähere Umgebung und die macht man auch zum Spielplatz als Kind.
Was mir einfach immer wieder auffällt, wie schön es ist, wenn man da raufkommt. Und ich denke immer, man sollte eigentlich wirklich mehr sich Zeit nehmen, da auf den Schlosshügel raufzukommen und sich einfach so ein bisschen von dieser Geschichte und von diesem Gebäude verzaubern. Jetzt sind wir heute so quasi in historischer Mission. Wir schauen die Geschichte von diesem Schloss an, die ja offenbar sehr eng verknüpft ist mit der Geschichte der Stadt. Wir machen vier Kapitel, so Gründungszeit, Grafenzeit, also wir steigen irgendwie 12:30 ein. Denn die zweite Epoche ist die wichtigste Epoche, wie ich so ein bisschen rausgehört habe, von den Habsburger. Das ist so 1354 bis 1411. Dann die dritte Periode, so die städtische Periode. Und der letzte Teil ist so quasi von 1798, von der Revolution bis heute. Wenn wir jetzt so zurückgehen, 12. Jahrhundert, kann man sich ja schwer vorstellen. Kannst du uns da ein Bild zeichnen? Ist da einfach irgendwie ein See gewesen, ein Hügel oder was sehen wir da?
Wenn wir in diese Zeit zurückgehen, dann ist da noch nichts, außer der Wald wahrscheinlich auf dem Hügel. Es hat unten, wo jetzt der Gurtiplatz ist, ein offenbares Fischerdörfli. Endingen heisst das.
Endingen? Okay.
Ja, Endingen, es ist der Gurtiplatz.
Ende von der Welt, ja.
Ja, fast. So ist es sicher nicht gemeint. Es ist eigentlich eher zentral gelegen. Eigentlich eine sehr bedeutende Siedlung. Römer hier in Kempraten. Und letztendlich hängt das mit dem Weg zusammen oder mit dem wirtschaftlichen Verkehr zwischen Italien und dann nachher im Spätmittelalter mit dem Deutschen Reich, wo da über die Bündner Pässe gehen. Und da schneidet sich das in Rappi. Und das wird dann letztendlich sicher ein wichtiger Grund sein für die Grafen von Rapperswil, die ihre Stammburg in Altendorf hatten. Wichtig ist eigentlich, dass die Rapperswiler, das sind Adlige, die rund um den Obersee vor allem Besitz hatten, Lehen und so weiter. Und die sind auch im Gefolge von Königen und haben an den Kreuzzügen mitgemacht, sind darum ein Grafenstand erhoben worden. Und die gründet bei etwa um 1230 rum, dass Städtli Rapperswil und die Burg. Also die Burg dürfte irgendwo zwischen 1230 und 1250 von den Rapperswiler gebaut worden sein. Also nicht die Burg, sondern die Vorgängerburg. Und das sind auch insofern sehr spannende Erkenntnisse von den bauarchäologischen Untersuchungen. Man hat herausgefunden, dass die Habsburger Burg, wie sie da steht, eigentlich auf der alten Mauer von dieser Grafenburg steht. Also das lässt den Schluss zu. Der Grundriss ungefähr hat auch schon die Grafenburg gehabt. Hingegen gibt es keine Hinweise, bauarchäologische, dass die Burg allenfalls Türme gehabt hat. Wahrscheinlich ein Palast, ähnlich möglicherweise wie der. Also das ist das grosse Gebäude. Aber Hinweise auf Türme hat man bis jetzt nicht gefunden. Trotzdem, die Art Dreiecksform, die die Burg im Grundriss hat, das ist ja sehr speziell. Also mir ist keine andere Burg jetzt da in der näher oder auch weiteren Region bekannt, die so einen speziellen Grundriss hat. Wahrscheinlich der Topografie geschuldet.
Wir stehen hier auch wegen dem zweiten Punkt bei einem Wappen, das so ein bisschen einleitet durch die Habsburgerzeit. Was war da speziell gewesen? Du sagst, für dich war das Blüten, für dich war das das Wichtigste gewesen. Vielleicht zuerst zu dem Wappen. Das ist übrigens gerade oberhalb vom Tor, vor dem Schloss.
Genau, wir stehen ja eigentlich im alten Burggraben, wo Mitte 19. Jahrhundert aufgeschüttet worden ist. Das sieht man da. Dann hat man da unten angesetzt, oder? Da war das Burggraben, das war der Mannseingang. Und da für Ross und Wagen ist man das grosse Tor.
Ah, wir sind dort drin, also die Männer sind dort bei dem
Tor. Also
Also Männer und Frauen
schon, auch. Die Gleichberechtigung hat es sogar dort schon gegeben.
Ja, ist gut. Aber es ist sehr schmal dort.
Ja, das ist auch extra schmal, oder? Darum hat man auch zwei. Man kann es abschliessen und es bietet Schutz. Zum Wappen, da sehen wir einen sogenannten Kübelhelm. Und obendran, da siehst du eigentlich schön, das sind Federn, das sind Pfauenfedern. Und da redet man von dem Pfauenstoss, den die Habsburger auf dem Helm haben, als ihr Herrschaftssymbol eigentlich. Und das zeigt, dass das eigentlich eine Habsburgerburg ist. Das Original auch, wahrscheinlich Ende 14. Jahrhundert. Und das ist die Zeit, wo die Habsburger das Schloss oder die Burg so aufbauen, wieder aufbauen, wie das heute dasteht. Und ich weiss nicht, ob ich gerade eine Frage stellen will oder ob ich sie gerade erzählen will, warum.
Ja, aber so eine Tod- und Mordgeschichte kommt jetzt, jawohl.
Ja, genau. Die Habsburger, die ergreifen Partei in der Zunftrevolution in Zürich. Ja, von den Adligen auf der falschen Seite. Und die planen eigentlich einen Mordanschlag in Zürich. Dem misslingt es.
Aber sag noch mal gleich noch mal, der Rudolf Braun, der sollte ja umgebracht werden. Was war mit dem nicht in Ordnung gewesen?
Ja, der hat natürlich wollen, dass die Zünfte Macht eigentlich haben von der Stadt.
Und also der wollte Rapperswil hier rein, einsacken, das nicht?
Ja,
oder einfach schlussendlich schon?
Die Zürcher wollen eigentlich, haben sie die und jeder, wenn sie...
Hätte immer schon wollen, jawohl.
Am liebsten wahrscheinlich jetzt noch. Nein.
Also gut, die haben Ambitionen gehabt und dann haben sie gefunden, wir gehen jetzt den zu Zürich umbringen.
Also, Trapperswiler.
Trapperswiler.
Ja, sind ja viele von den Zürcher, die dann flüchten sind auf Rapperswil gekommen. Und der Mordanschlag, der misslingt. Und dann nimmt halt Zürich mit dem Rudolf Braun blutige Rache und zerstört viel rund um den Obersee oder auch bei den Höfen. Man muss wissen, die Herrschaft Rapperswil umstreckt sich in dieser Zeit ungefähr rund um den Obersee. Und da schlägt alles kurz und klein. Also Alt Rapperswil und eben auch die Stadt Rapperswil, also Neu Rapperswil und die Burg, die schleift quasi. Also, da hat man überall Brandspuren entdeckt in den neuen archäologischen Untersuchungen in den Häusern noch aus dieser Zeit. Und die Habsburg-Laufenburger die haben jetzt einfach das Geld nehmen für den Wiederaufbau von dieser Stadt und verkaufen letztendlich Stadt, Burg und Herrschaft Rapperswil an die Habsburg-Österreicher.
Also so quasi die Ruinen, die Brandruinen so quasi so, ja.
Eben, wir haben ja keine Bilder oder genauere Beschreibung, aber ich glaube, etwa so darf man sich das vorstellen, ja. In der Geschichtsschreibung von Rapperswil ist auch das fast die Stunde Null von Rapperswil. Also wenn man da hinten beim Gurtihaus, beim Gurtiplatz schaut, was so auf der Wand die wichtigsten Ereignisse sind, dann sieht man das 1350, wie die Zürcher da Rapperswil eben zerstört hat. Dann eben Habsburg-Österreich kauft das 1354 ab und eben in diesen Urkunden erfahren wir eigentlich wirklich das erste Mal, was da alles dazugehört zu dieser territorialen Herrschaft. Und das ist wirklich rund eigentlich um den Obersee. Das ist das Herrschaftsgebiet vom damaligen Rapperswil, wo auch schon unter den Grafen von Rapperswil so aufgebaut worden ist.
Und das ist jetzt alles zu einer Zeit, wo eigentlich die Eidgenossenschaft schon gegründet worden ist, wo eben die Habsburger die Bösen gewesen sind, wo wir die zurückgedrängt haben und die sind jetzt quasi da in Rapperswil die Rettung gewesen.
Ja, also die Eidgenossenschaft ist ja nicht einfach so gegründet worden, mit einem Fingerschnips und dann ist sie da gewesen und eine territoriale Einheit gewesen, überhaupt nicht. Es ist eigentlich genau die Phase, wo sich die Eidgenossenschaft anfängt zu bilden. Das ist sehr heterogen, die ganze Eidgenossenschaft. Man sieht das gerade am besten eigentlich an Rapperswil und der näheren Umgebung an dieser Geschichte, wie immer wieder mal ein Bündnis zwischen eidgenössischen Orten oder Städten zwischen Habsburg stattfindet, und aber auch wieder mal miteinander. Also das ist wirklich ein Prozess, der geht über Jahrzehnte oder noch länger, bis man wirklich eigentlich so von einer Eidgenossenschaft kann reden.
Kommt etwas? Ja, wir sind okay. Gut. Was passiert denn jetzt? Und was ist denn in dem Kran?
Ja, da oben ist das Betonladen, oder? Aha, okay. Und ich muss einfach schauen, dass da sich niemand aufhält, weil ja, das ist gefährlich, nein, wenn ist da etwas oben runterkommt.
Wann werden wir fertig?
Herbst.
Herbst?
Herbst.
September hat es mir
gehört. Herbst, ja, ja. Winter? Ja. Also schaffen wir September?
Okay. Das kann ich nicht sagen.
Also, wir gehen aus dem Fahrerbereich.
Ja, vielen Dank.
Noch spannend, so der Nebel, der da ist, und ja, dann eben der Betonmischer oder das Betongefäß, das da... Es ist eben schon noch lässig, das ja auch wieder zu sehen. Also, was tun denn die da den Beton auf?
Also innen weißt wird relativ viel Beton verbaut.
Ja. Ja. Hey, das Schloss richtig zu betoniert innerlich, dass es dann nachher nie mehr zerstört wird.
Vielleicht ausbetoniert. Ja, also, hoffentlich wird es ja sonst nicht zerstört. Ja. Aber die Habsburger haben sicher anders gebaut. Ja. Die haben noch keinen solchen Kran gehabt.
Wir sind aber eben stecken geblieben bei der Habsburger, die da quasi einfach das Ganze, die ganze Ruine ist dort verkauft worden. Und dann war die Blütezeit gewesen. Und dann ist wieder ein Rudolf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Rudolfs die einfach die ganze Geschichte beeinflussen.
Darum werden sie eben auch durchnummeriert, oder? Ja, es war der Rudolf IV. Es war sein Vater, der dann aber eigentlich Rapperswil und Burg, also Stadt und Burg, kauft. Und sein Vater und eben der Rudolf IV., also Herzog Rudolf IV. Von Habsburg-Österreich, die greifen auffallend stark ein, jetzt auch finanziell, in Rapperswil und fördern die Stadt. Sie verleihen sehr viele Privilegien, also geben auch viel Autonomie für die Selbstverwaltung, und durch das blüht die Stadt. Und sicher etwas vom Wichtigsten neben dem, dass eigentlich zwischen 1360 und etwa 1400 die Burg aufgebaut worden ist durch Habsburgisches Geld. Und vielleicht noch einfach eben zu dem Rudolf, weil das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Man sieht, dass also die Stadt fördert, indem er um 1360 die lange Brücke über den See bauen lässt. Und das ist wirklich einerseits das Meisterwerk. Also mir ist auch aus dieser Zeit keine andere so lange Brücke bekannt. Über den See, natürlich über Flüsse baut man da auch Brücken. Aber er lässt jetzt die lange Brücke, auch natürlich zum Missfallen von Zürich, lässt die Brücke da zwischen Rapperswil und Hurden erbauen.
Warum hat das Zürcher gestört, dass es da eine Brücke gibt?
Ja, da geht es natürlich um Hoheitsrecht auf dem See.
Der See gehört der Zürcher?
Nein, um das wird immer gestritten. Der Zürichsee ist eigentlich auch immer ein grosser Streitpunkt. Das manifestiert sich dann vor allem dann auch unter dem Gebiet im alten Zürichkrieg, wo dann nicht ganz 100 Jahre später stattfindet, wo es richtige Seekrieg gibt, wo dann auch die Chronistik eingegangen ist. Also mit Floß gegeneinander gekämpft. Und da gibt es da die schönen Darstellungen in den eidgenössischen Chroniken.
Gut, aber eben zurück von den Seekriegen zu dieser Brücke. Ja, genau. Ist das so ein bisschen vergleichbar mit dem Steg? Ist das der gleiche Ort oder ist das etwas anderes? Und ist das wirklich so befestigt gewesen? Also ich habe mal einmal gelesen, es sei einfach Pfeil gewesen und irgendwelche Bretter drauf, die irgendwie beim Sturm wieder irgendwie unten runtergefallen sind.
Ja, also ungefähr ist es dort durchgegangen, wo jetzt der Steg ist. Aber man muss sehen, der Steg hat dort angefangen, wo jetzt der Fischmeerplatz ist. Dort war auch noch eine Stadtmauer in Hafen. Das ist eigentlich ein Hafen, der eingemauert war. Aber zu der Zeit, als man es gebaut hat, wissen wir eigentlich nicht wahnsinnig viel. Die älteste Darstellung von der Stadt Rapperswil, die einigermaßen verlässlich ist, also wo man wirklich die Häuser erkennt, das Schloss erkennt, wie es da steht, die ist erst im 16. Jahrhundert. Und vorher haben wir keine realistischen Darstellungen. Zu deiner Frage. Spannend ist ja, dass der Rudolf der Vierte, der kurz darauf haben, ein riesiges oder ganz wirklich ein schönes Prunksiegel erstellt von sich selber. Da sieht man ihn als Stadtherr über Rapperswil vor einer Fantasieburg und Fantasiebrücke. Die Brücke ist dort aus Stein dargestellt, das ist sie sicher nicht gewesen. Aus der Chronik vernimmt man, dass die aus Holz gebaut worden sind. Und ich glaube, man darf sich schon eher vorstellen, dass das ein Steg war. Jetzt zu den Latten, die da immer runtergefallen sind und es gewindet hat. Das ist tatsächlich, wenn man die Spur sucht, dann findet man eigentlich Anhaltspunkte dann erst im so 18. Jahrhundert, wo langsam Reiseliteratur aufkommt oder auch so die Schweizer Lexika verfasst werden. Und immer bei Rapperswil steht dann natürlich ein Schloss Kielen auf dem Hügel oben und die Brücke. Und dort wird angegeben, dass eben die Ladenenart auf dieser Brücke gewesen sind und bei Sturm, also wirklich mehr oder weniger nur draufgelegt und bei Sturm gewindet worden sind. Wie es genau früher war, lässt sich einfach anhand der Quellen nicht wirklich sagen, aber es dürfte wahrscheinlich schon eher auch so ähnlich gewesen sein. Ja.
Jetzt sind wir da inzwischen, haben wir uns ein bisschen niedergelassen bei der Stadt Kielen. Sie sind immer noch an diesen Betonkanister am Übertragen. Und wir haben den wichtigsten Punkt ein bisschen verpasst, also quasi das Einläuten vom dritten Kapitel von dieser städtischen Periode. 1411, das ist ein wichtiges Datum, sagst du?
Genau, weil aus diesem Jahr haben wir eigentlich eine besondere Quelle, eine besondere Urkunde. Und in dieser Urkunde übergeben die Österreicher, also die Habsburger, der Stadt Rapperswil eigentlich Burg. Und man muss es vielleicht so sehen,
wieso übergeben die die? Wird es einfach schwierig für die?
Nein, es ist auch wieder, man muss es in dieser Förderpolitik sehen, auch im Sinn von einem Vertrauensbeweis, dass sie die Burg selber dürfen verwalten. Es heisst in dieser Urkunde schon auch, sie müssen sie den Österreichern offen behalten. Also in Kriegszeit und so weiter, dann dürfen die Soldaten von ihnen oben eingebracht werden. Aber es sitzt in dem Sinn kein Vogt mehr dort oben in dieser Burg, sondern sie selber aus dem städtischen Rat dürfen das Schloss verwalten. Und es ist eigentlich der Punkt, wo auch eben wahrscheinlich politisch gesehen das Schloss der Burg nicht mehr wahnsinnig bedeutend war, sondern die Politik unten im Rathaus gemacht worden ist, im Rat.
Also die Habsburger übergeben quasi den Schlüssel von dem Schloss 1411 der Stadt.
Könnte man fast so sagen.
Und dann übernimmt die Stadt und schaut zu dem Schloss.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, einer, wo wir schon am Anfang darauf zu reden gekommen sind, nämlich auf die Symbolik von dem Schloss. Also, warum bauen überhaupt Habsburger die Burg wieder auf? Das muss man ganz klar als Machtsymbol sehen, gegen die sich bildende Eidgenossenschaft oder vor allem gegen die Innerschweiz. Und das ist wirklich, also es ist so fast schon plakativ, eine Schaufassade gegen die Innerschweiz über zu sagen, da sind wir jetzt eine habsburgische Herrschaft, da sind wir. Und mit 1411 geht die Symbolik auch an die Stadt über. Somit wird die Burg zu einem städtischen Symbol, was sie im Prinzip ja bis heute bleibt. Das ändert sich in dem Sinn auch nicht, wo dann Rapperswil eidgenössisch wird.
Also werden die denn gerne zu Eidgenossen? Das klingt so ein bisschen fast, wie wenn das ein bisschen ein Bedauern ist. Also, ich meine, wir sind happy gewesen, zu den Schweizer zu kommen.
Das geht in die Richtung von der traditionellen Schweizer Geschichtsschreibung, die auch das will betonen. Wir haben uns müssen befreien von diesen bösen Unterdrückern, Habsburger und diesen bösen Vögten. Schaut man die die Schweizer Geschichte aus der Perspektive eigentlich von Rapperswil an, ist sie fast diametral gegenübergesetzt. Oder kann man diametral anders erzählen? Man muss das ganz klar festhalten, dass das die Zeit unter den Habsburger, das war eine Blütezeit für Rappi. Und so viel Autonomie hat die Stadt nachher unter der, man muss wirklich eigentlich sagen, Herrschaft von der Eidgenossenschaft nie mehr gehabt. Also insbesondere in der Schweiz, 1464 geht ja dann Rapperswil ein Schirmbündnis ein mit Uri, Schweiz, Glarus und Unterwalden. Mit diesen vier eidgenössischen Orten. Ein Bündnis. Und zwar, man kann sich einfach nicht mehr heben. Also, es ist eine Zeit, wo die Habsburger eigentlich ihren Fokus vom Machtausbau der liegt wirklich im Osten. Und nicht mehr so da in der Schweiz, aber sie haben auch in der vergangenen Zeit eine Reihe von Kriegen gegen die Eidgenossen verloren. Man ist im Prinzip eigentlich umgeben von denen. sind vor allem dann die Hintersassen, also die Leute von der Herrschaft der Rapperswil, das wäre heute würde man von der, oder sagen, das sind die Joner, die Bauern draussen, die sind natürlich unter der städtischen Herrschaft und das sind sie nicht so gerne. Die sehen jetzt primär goldigere Zeiten auf sie zukommen, wenn sie sich den Eidgenossen zuwenden. Und da gibt es da einen internen Konflikt, also eine Partei zwischen Pro-Habsburgern und Pro-Eidgenossen. Das geht in die Geschichtsschreibung ein, auch zwischen Christen und Türken. Also die bösen Eidgenossen vertreten sind Türken.
Die Eidgenossen sind Türken?
Ja, für die Rapperswiler, die Habsburger sind und sie sind Christen. Da geht es ein bisschen hin und her, aber letztendlich hat man eigentlich keine Wahl. Zwei Jahre später, nachdem Rapperswil eidgenössisch geworden ist, sagt ein Rapperswiler, ich glaube Klevi heisst er, irgendwo auf dem Fischmeerplatz, regt sich auf und sagt, ja, es ist doch viel besser, man tut sich an einen edlen Ritter anschliessen, als an so einen Schweizer, der der Kuh auf die Welt gekommen ist.
Ein Burtölpel so quasi.
Genau, das ist da der ganze Konflikt um die Kuhschweizer. Und dass man das gar nicht lustig gefunden hat, jetzt, oder besser gesagt, die Eidgenossen nicht lustig gefunden hat, sieht man, dass eigentlich das Urteil Tod durch Strang geheissen hat. Aber weil er doch da noch gewissen Einfluss hatte, hat man ihn dann einfach verbannt. Das hat man so Urfehde schwören und also für immer das Gebiet von Rapp.
Der Clemens musste gehen.
Der Klevi, genau. Der Klevi. Hat müssen gar nicht mehr zurückkommen.
So eine gespannte Beziehung mit den Eidgenossen, eine gespannte Beziehung mit Zürich. Aber die Verwaltung, die Politik, war dann nicht im Schloss oben, gewesen, sondern im Stadthaus. Und was war denn im Schloss oben? Gewesen? Ein genau. Depot?
Ja, wir sind jetzt fast mehr bei der Stadtgeschichte gewesen, als ja, bei der
Schloss. Genau, was war denn mit dem Schloss los? Gewesen? Die alten Rüstungen von den Habsburger.
Nein, nicht einmal das. Es ist ja, wie gesagt, bei 1411 geht eigentlich auch Politik ins Rathaus ab. Und über wirklich lange Zeit ist im Prinzip das Schloss ein grosser steinerner Koloss, der mal genutzt worden ist als Zeughaus. Natürlich im sogenannten Güglerturm, im grossen Turm, ist wahrscheinlich schon seit der Habsburger Zeit ist der Nachtwächter oder der Feuerschauer drin gewesen. Also der geschaut hat, dass die Stadt nicht brennt oder einfach ein Wachmann dort oben. So ist der Turm auch konzipiert worden, gebaut worden von den Habsburger. Also es ist kein Bergfried, wie wir das bei alten Burgen haben. Das ist ein ehemaliger Wurmturm. Da gibt es keine archäologischen Spuren, dass das so eine soll gewesen sein. Das hat da oben einen Schlossvogt gehabt. Der ist aus dem städtischen Rat gewählt worden. Ob der tatsächlich da oben gewohnt hat, wissen wir in dem Sinn auch nicht, weil wahnsinnig attraktiv, um da oben zu wohnen, ist es auch nicht. Und die Quellen lässt er vermuten nicht. Dort heisst es nämlich, dass wenn der Schlossvogt seiner anderen Arbeit nachgeht, muss er einen würdigen Stellvertreter da oben finden. Also das heisst, wahrscheinlich ist dann da, ja, ist auch so ein bisschen ein Schlossverwalter gewesen. Trotzdem, und das ist sehr spannend, man hat über die Jahrhunderte immer an dem grossräumig leerstehenden, eben, es hat auch mal noch kleine Gefängniszellen drin gehabt, das spielt dann während dieser Hexenverfolgungszeit von der frühen Neuzeit, die ja nicht Mittelalter ist, eine gewisse Rolle. Da haben wir ein paar wenige Fälle, dass das sogenannte Hexenstübli da oben war, wo man peinliche Verhöre durchgeführt hat, also gefoltert hat und dann ein Geständnis rausgepresst hat aus diesen Frauen. Ist man da oben gewesen, also verschiedentlich genutzt worden.
Also wir sind jetzt so der Abschluss von der dritten Periode, dann kommt mit dieser Revolution kommt die vierte Phase. Welche Punkte sind da wichtig?
Eigentlich das Schloss von der Eigentumverhältnis jetzt, sagen wir, mit der Gründung vom Kanton St. Gallen von 1803 an, ist auch so eine Übergangsphase, wo man alles muss irgendwie ein bisschen regeln, wie es geht. Die erste Dekade dann vom 19. Jahrhundert bildet sich die Ortsbürgergemeinde nebst der politischen Gemeinde raus. Und die Ortsbürgergemeinde ist eigentlich so die Überlappung vom alten Stadtregiment. Und mit allem Besitz, den die hatten, das geht wie in die Ortsbürgergemeinde über. Und so auch der Besitz vom Schloss. Und so weit wird eigentlich die Ortsbürgerschaft Eigentümerin vom Schloss. Und dann wird es verschiedentlich genutzt. Vom Namen her kennen wir zum Beispiel den Pulverturm, das ist der kleinste Turm. Beim Lindenhügel, der äußerste Zipfel, beim Kapuzinerklösterli, dort ist ja mal das Schützenhaus gestanden und da hat man gegen das Schloss geschossen, über den heutigen Hirschpark rein. Dort hat man das Schiesspulver auch gelagert von dem Schützenhaus. Das sind die dicke Mauern, das ist sicher, von dort her kommt der Name. Dann hat man verschiedene Pläne gehabt, was man jetzt mit dieser Burg machen soll. Das ist dann mit dem Kanton St. Gallen, das ist also ein spezielles Gebilde, da hat man eigentlich alles so ein bisschen zusammengewürfelt. Vorher war ja noch der Kanton Linn, die Helvetik. Und dann hat man beschlossen, dass man da ein Gefängnis rein tut, das kantonale Gefängnis ist Schluss. Und das ist dann bis 1820 ist da, hat man ein bisschen umgebaut und dann hat man da ein Gefängnis da oben gehabt. Das ist aber zu teuer, dann hat man wieder aufgehoben. Dann hat man wieder fragen, ja, was können wir mit dem machen? Es sind verschiedene Ideen aufgekommen, wie zum Beispiel auch eine höhere Lehranstalt. Also ein Gymnasium oder so da in dem Schloss unterzubringen, da gibt es noch Pläne davon, die sind auch nicht verwirklicht worden.
Wäre auch noch schön gewesen, ja, das Gymi da oben.
Ja, dann hätten wir nicht müssen auf Pfäffiken oder auf
Wattwil.
Ja. Vom Dialekt her noch gut gewesen, ja. Ah, nein. Und dann hat man das Polyfunktional genutzt, auch vermietet, quasi als Mietkaserne, also mal das Theater da oben, mal turnen. Und man hat es so nicht so recht gewusst, was man jetzt mit dem Schloss soll wirklich anfangen. Aber das ist mir schon wichtig, man hat immer an dem Schloss festgehalten. Weil es kommt in eine ganz wichtige Epoche für die Geschichte vom Schloss mit den Polen. Und das ist etwas, ich finde die absolut spannende Geschichte mit den Polen, weil das muss man sehen, die Geschichte von der Burg oder Schloss Rapperswil spielt sich sehr regional und auch lokal ab. Mit den Polen aber, die dann 1870 mit dem Nationalmuseum, dem polnischen Nationalmuseum 1870 da reinkommt, katapultiert sich die Geschichte eigentlich auf eine internationale Ebene. Das sieht man sehr schön, wenn man in alten Zeitungen aus dem 19. Jahrhundert nach dem Begriff Rapperswil sucht, findet man eigentlich fast nie etwas aus, wo die Franzosen vor Rapperswil gestanden sind mit den napoleonischen Truppen und so weiter. Und dann aber ab 1868 wird immer wieder über Rapperswil und das Schloss und das Nationalmuseum der Polen berichtet. Also man sieht das auch mit den Festen, mit den Einweihungsfesten von der Polensäule, die 2 Jahre vor dem Museum war. Das ist ein internationales Interesse da von den Polen, die keinen eigenen Nationalstaat können sein, dem Nationalstaatenbildungsprozess vom 19. Jahrhundert, aber gerne einer gewesen wäre, aber Austausch war zwischen Preußen, Russland, Österreich, Ungarn.
Schon noch speziell, dass es diese Beziehung gab, wahrscheinlich eben auch eine Beziehung, die wegen Zürich stattgefunden hat. Also die Beziehungen sind ja eigentlich von einem Zürcher, von Gottfried Keller, so, wenn ich das richtig habe, mit dem Plater. Also ja. Irgendwie Beziehungen von Zürich, die dann dazu geführt haben, dass es attraktiv geworden ist für die Polen.
Also der Gründer vom polnischen Nationalmuseum, eben der litauisch-polnische Graf Plater, der war ein Exilpol gewesen. Der ist während einer dieser Aufstände in Polen geflüchtet und die Schweiz ist ja dazu mal, wirklich hat sich so als Hort für politische Flüchtlinge entwickelt. Und der Graf Plater, der hat sich sehr stark für die polnische Sache eingesetzt aus dem Ausland mit Schreiben und hat aber auch wollen, ein polnisches Denkmal aufstellen. Das hat er eigentlich zuerst in Zürich wollen. Die Zürcher haben das aber nicht wählen. Die haben wahrscheinlich auch Angst gehabt vor Repressionen, diplomatischen, von den Russen gegenüber. Und dann ist eine Verbindung zustande gekommen. Das kleine Rapperswil hat offenbar nicht so viel Angst gehabt vor den Russen wie die grösseren Zürcher. Und dann hat man einen Platz gefunden. Das ist nämlich in den 60er Jahren ist immer zur Diskussion gewesen, was machen wir jetzt mit dem abgebrannten Schützenhaus, wo ja dort gestanden ist, wo nachher die erste Polensäule angestellt wurde, ist eben auf dem Lindenhügel beim Kapuzinerklösterli vor. Da hat es auch verschiedene Pläne gegeben, von Wiederaufbau, von Hotel und so weiter. Und dann hat man gefunden, das machen wir jetzt schöner und tut die sogenannte Polensäule oder Barer Freiheitssäule dort aufrichten. Und das hat man dann 1868 gemacht und gross mit einem Fest das ja eingeweiht. Im Schwanen sind viele wichtige Staatsleute da gewesen und natürlich ausser die Russen, aber sonst aus der ganzen Welt sind Telegramme reingekommen, Glückwünsche reingekommen, auch der Victor Hugo und so haben sich viele da. Also man sieht, auf einmal ist da das Schloss in einem internationalen Fokus.
Gewesen, genau. Wir sind so quasi so am Schluss, beziehungsweise es gibt noch ganz viel zu berichten über die schillernde Geschichte, über das Schloss, wo Turnhalle war, ein Gymnasium können werden, ein Zeughaus war, ein Ort von einem Vogt. Also ganz viele verschiedene Orte. Wenn du jetzt so abschliessend 3 Sachen könntest rauspicken, wo man sollte wissen über das Schloss aus historischer Geschichte, was wären das? 3 Sachen, die du findest, das finde ich wichtig, dass man das über das Schloss weiss.
Dass das Schloss, wie das eigentlich da steht, das Habsburgische Schloss ist, von den Habsburger gebaut, denkt als Machtsymbol gegenüber der expandierenden Eidgenossenschaft. Das ist der Punkt 1, wo ich wirklich...
Die Bedeutung der Habsburger auf das Schloss, die eigentlich klar die Hauptprägung gegeben haben. Ja, Punkt 1.
Genau. Der Punkt 2, der schließt eigentlich auf dieser symbolischen Ebene an, dass es dann ein städtisches Symbol wird und bis heute identitätsstiftend ist für die Rapperswiler.
Also die Stadt Rapperswil ist nichts ohne das Schloss.
Ja, ich glaube, ohne das eine gibt es das andere einfach historisch nicht.
Also eine enge Verbindung von Stadt und Schloss Rapperswil, genau. Eine Verknüpfung. Wenn wir über Schloss reden, dann kommen wir nicht darum, um über die Stadt zu reden und umgekehrt.
Genau, richtig. Der dritte Punkt, finde ich, auch wieder von einer bauhistorischen Perspektive aus gesehen, ist, dass 1870 das Polenmuseum da hinkommt und wirklich auf ein internationales Parkett gehoben wird, die ganze Geschichte. Und was man vielleicht eben noch muss sagen, lange Zeit ist da baulich nicht wahnsinnig viel passiert zwischen den Habsburger bis zu den Polen. Also man hat mal einen Wehrgang überdacht oder so, oder kleinere Erneuerungen gemacht, aber eigentlich nicht der Rede wert. Also das hat über die Jahrhunderte so überdauert, ja, wie das die Habsburger eigentlich aufgebaut haben. Vielleicht hat Stelle einfach noch einen Punkt, das ist ein bisschen in dem Narrativ. Ja, ich habe das auch gehört übrigens im Podcast bei dir. Ja, die Polen haben dann das Schloss vor dem Abbruch gerettet. Also mir ist in keiner einzigen Quelle jemals irgendwie das ersichtlich gewesen, dass man das Schloss hätte abrupfen oder verkehren lassen. Weil es identitätsstiftend ist, und man hat das auch nie gemacht, es hat andere Pläne gehabt. Was dann aber ist, es ist natürlich schon ein bisschen verlottert gewesen zu dieser Zeit und man hat das genutzt, das quasi als Bedingung gemacht. Schau, ihr dürft das für 99 Jahre mieten, das so lange, bis Polen einen eigenen Staat hat. Aber dafür müssen sie so ein bisschen ordentlich Geld reinbuttern und das wieder auf Vordermann bringen.
Und das haben sie gemacht.
Und da sind auch bauliche Massnahmen vorgenommen worden. Zuerst haben sie nur einen Teil genützt, 1870, und dann aber in den 1880er Jahren sind wirklich grössere Eingriffe gemacht worden. Also man hat Balkone angemacht, man hat grosse Fenster reingeschlagen, Lukarnen, man hat den Rittersaal im gotischen Stil umgebaut, wie er heute jetzt noch ist. Das ist aus dieser Zeit, also das heisst unter dem Dach vom Palast, das ist dort nicht ein Rittersaal gewesen, sondern es haben Polen gemacht, man hat Räume neu gestaltet, Stege neu gemacht. Vieles von den äusserlichen Sachen sind dann in den 50er und 60er Jahren vom Schweizerischen Burgenverein zurückgebaut worden. Wieder eigentlich so ein bisschen im Sinn von so, wie es bei den Habsburger aussieht.
Also die Polen haben wirklich Geld in die Hand genommen und das Schloss massgeblich nochmal ausgebaut oder verschönert, schaut, dass es nicht verkeilt.
Nein.
Ja, mal, wenn es nicht gekommen wäre, dann wäre es verkeilt, nein, oder? Nein.
Da bin ich eben genau überzeugt nicht, weil das ist überall aus diesen Quellen. Heisst, man spürt die Wichtigkeit, die symbolische Wichtigkeit von dem Schloss. Man hängt immer an dem, man lässt das nicht verkehren. Und auch wenn es nicht gekommen wäre, man hätte etwas gemacht, dass das nicht zu einer Ruine gekommen wäre, da bin ich überzeugt. Das ist doch ein wesentlicher Unterschied. Hat aber die Rapperswiler nicht daran gehindert, um quasi gerade die Fünfer und das Weckli zu nehmen. Sagen, jetzt haben wir eine neue Bestimmung für Schloss und ihr könnt es auch noch ganz schön renovieren, damit wir das Geld nicht in die Hand nehmen. Aber verkehren lassen, also da bin ich überzeugt.
Du meinst, man hat das Geld gefunden, so oder so, auch ohne Polen?
Ja, wir hätten es vielleicht nicht so umgebaut, wie die Polen umgebaut haben, aber wir hätten sicher immer das Wichtigste gemacht, um dass das nicht verkehrt, weil das hat man auch immer gemacht. Das war viel zu wichtig. Man muss immer aus dieser Zeit die Bilder anschauen, wie präsent das die Burg und das Schloss ist. Das hätte man nicht verkehren lassen.
Bist du unglücklich, dass Polen jetzt nicht mehr in dem Schloss sind?
Das ist eine gute Frage und aber vielleicht fast auch ein bisschen eine
gefährliche Frage natürlich, ja.
Ja, eine politische Frage. Ich probiere es mal so zu sagen. Ich fände es sehr wichtig, dass die polnische Geschichte irgendwo in Rapperswil weiterhin einen Ort hat. Wenn das im Schwanen ist, ist das auch super, weil es gehört dazu. Und es ist also für die städtische Geschichte von Rapperswil, das ist jetzt ein Teil davon und das gehört dazu. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen schön an dem Schloss. Es müssen nicht nur die Rapperswiler jetzt als städtisches Symbol oder als ihr Wahrzeichen sehen, sondern es können sie genau noch so Polen als ihr Freiheitssymbol empfinden. Da spricht ja eigentlich nichts dagegen.
Was wünschst du dem Schloss zum Abschluss?
Was ich dem Schloss wünsche, ist eigentlich, dass es sich wirklich öffnen kann für die lokale Bevölkerung. Für die Rapperswiler, also für Rapperswilioner. Die Hintersassen dürfen das auch da raufkommen. Dass das offen ist und dass es nicht einfach ein...
Sind die Joner die Hintersasser?
Dazumal gewesen, ja. Ja,
also, aber die Geschichte ist ja vorbei, ja?
Die ist vorbei. Leider. Nein, das kannst du rausschneiden. Nein, aber dass wirklich die Rapperswiler...
Für alle offen ist. Für alle, die hier in der näheren Umgebung wohnen und das Schloss lieben, dass es offen ist zum Nutzen.
Genau, dass man rein kann und einfach wieder irgendwie, wie das auch mal ein bisschen war bei Spenders, dass man etwas trinken kann. Und nicht, dass es zum Durchhegel wird. Also nicht, dass es einfach nur immer wieder zu ist, weil da tausend Leute oben heiraten. Ja, das wäre eigentlich ja, mein Wunsch.
Der Rapperswiler Historiker Basil Vollenweider zu der spannenden und vielseitigen Geschichte vom Schloss Rapperswil. Wer es noch etwas genauer wissen will, wir haben die wichtigsten Stationen von dem Schloss zusammengetragen, zu finden beim Podcast oder auf der Seite schloss-domino.ch. Dort gibt es übrigens auch Platz für deine Geschichte, für ihre Geschichte mit dem Schloss. Wir sind sehr gespannt. Und weil wir so viel Mal von dem Schlossrestaurant gehört haben, wollen wir doch in die Geschichte der Wirtin vom Schloss Rapperswil eintauchen. Das nächste Mal. Bis dahin, einen schönen Schlossfrühling.